Willkommen zum Chaos-Seminar im Mai, ich glaube. Eigentlich wäre ein anderer Vortrag gewesen, nämlich, ich habe schon wieder vergessen, irgendwas mit, also irgendwas anderes von Benny und von Stefan, aber die haben mir letzte Woche gesagt, dass sie nicht können und da sonst sich niemand erbarmt hat, bin ich mal eingesprungen. Hatte ich auch schon länger angekündigt, dass wenn es mal wieder nichts gibt, dass ich da mal ein bisschen was über Whitespace spreche. Ja, das ist mein Thema heute, Whitespace, alles weiß. Ja, wir müssen mal schauen, wie wir das heute mit den Kommentaren und so machen. Ja, wäre cool, wenn ihr mitmacht. Wir hatten oft immer das Problem, wie ist es damit auf der Aufnahme mit den Kommentaren, die fehlen dann. Entweder muss es der Sprecher wiederholen oder ja, irgendwie haben wir da noch keine so super zufriedenstellende Lösung. Heute nehmen wir den Ton von beiden Mikros auf, das heißt, cool wäre es, wenn ihr das Mikro nehmt. Falls ihr nicht auf der Aufnahme zu hören sein wollt, dann wiederhole ich halt, was ihr gesagt habt, ist auch okay. Aber wenn ihr mitdiskutieren wollt, dann gebe ich euch einfach so. Bitte? Links und rechts bei den Mikros aufstellen. Ja, Vorschlag hier links, ach so, ja. Nee, wir haben nur eins. Nee, ihr müsst nicht aufstehen, ich bringe euch das oder wir können das durchgeben oder so. Na, vielen Dank an Björn, der das Kabel noch organisiert hat. Finde ich super. Ja, Thema Whitespace. Whitespace ist eine esoterische Programmiersprache. Hat hier schon mal jemand irgendwas damit gemacht? Irgendwie Kontakt gehabt? Also, ja, wie sinnvoll das ist, darüber werden wir uns noch ein bisschen unterhalten. Wer kennt es schon? Wer kann sich ungefähr irgendwas darunter vorstellen? Ganz grob in die Richtung, okay. Gibt es Leute hier, die noch gar nicht programmiert haben? Okay. Okay, und was verwendet ihr sonst so? Java, C, C++, Haskell. Haskell ist gut, der Whitespace-Interpreter ist in Haskell geschrieben, zumindest der erste. Okay. MATLAB, okay. Ja, das ist, muss ich jetzt auch lernen mal wieder. Ich vergesse es immer wieder, wenn ich es mal gebraucht habe für eine Vorlesung. Ja, Whitespace ist eine esoterische Programmiersprache und esoterische Programmiersprache heißt, das ist vielleicht nicht unbedingt so für einen Produktiveinsatz gedacht, also irgendwie wirklich was damit zu entwickeln, sondern es ist eher irgendwie dazu da, irgendein ungewöhnliches Konzept zu realisieren, also irgendwas zu machen, was es bisher nicht gab oder zu schauen, geht irgendwas Bestimmtes, zum Beispiel möglichst kleiner Compiler oder irgendwas Seltsames eben. Kennt ihr irgendwelche esoterischen Programmiersprachen, die euch gefallen?
Camouflage,
Walpolsch. Okay, ich höre schon mehrere Sachen. Camouflage ist was?
Ja, das ist eine esoterische Programmiersprache von Benedikt
Dröser. Moment, wird es länger? Darf ich dir das Mikro bringen? Doch. Also Camouflage gibt es im Netz, ist eine esoterische Programmiersprache von Benedikt Dröser und die macht was? Ja, was ist denn da das Designziel gewesen?
Das wüsste ich auch gar
nicht. Okay, wir wissen nicht, was das Designziel war. Ne, was gab es noch?
Malbolsch.
Magst du das erklären? Ich habe das noch nie gehört. Ist es schon an? Das ist noch nicht an. Jetzt ist es an.
Malbolsch?
Ne. Es geht, glaube ich.
Malbolsch? Okay. Malbolsch ist eine Programmiersprache, die dazu entwickelt wurde, dass man sie möglichst schwer schreiben kann. Als Gegenstück zu Bifunt, die programmiert wurde, dass man sie möglichst schwer kompilieren kann, entworfen wurde, dass man möglichst schwer kompilieren kann.
Okay.
Und Malbolsch-Programme werden meistens gefunden und nicht programmiert.
Ja, also meine lieblingsesoterische Programmiersprache außer Whitespace ist Java 2K. Hat das schon mal jemand gehört? Ja, nee, wenige. Das ist ziemlich cool. Eine wahrscheinlichkeitstheoretische Programmiersprache, nee, keine Ahnung, wie man das sagt, auf jeden Fall, die Befehle in Java 2K tun nur vielleicht das, was sie sollen. Also jeder Befehl wird nur mit 90%iger Wahrscheinlichkeit ausgeführt und irgendwie gibt es dann so Tricks, dass man irgendwie sich beliebig nah an 100% Wahrscheinlichkeit annähern kann, aber eben nicht ganz und deshalb kann man auch nur mit bestimmter Wahrscheinlichkeit ein Hello World schreiben. Fand ich auch cool. Brainfuck haben bestimmt auch schon viele gehört. Das wurde geschrieben, um zu zeigen, also irgendwie das wurde auf möglichst wenig reduziert. Also es gibt da ganz wenig Brainfuck. Wir können noch mal kurz reinschauen, was Wikipedia dazu sagt. Wo ist meine Maus? Da. Da gibt es nämlich nur die wenigen Befehle. Hier, das war's. Inkrementieren eines Zeigers, Dekrementieren eines Zeigers und so ein paar Sachen einfach, also auf ganz, ganz wenig reduziert. Und als Ziel auch, dass das mit einem möglichst kleinen Compiler funktioniert. Ja. Hat sonst noch jemand irgendwelche interessanten Sprachen?
Shakespeare.
Okay, okay. Shakespeare, Romeo und Julia, was macht das?
Ja, es ist gleich.
Wie funktioniert das?
Halt.
Schön. Ist, glaube ich, an. Bist du sicher? Oben? Genau, nach außen der Schalter, dann ist er an. Ja.
Ja. Okay. Shakespeare ist eine Form von mit Versen aus Romeo und Julia ja, zu programmieren.
Okay.
Ja, ein bisschen mehr. Mach doch
du mal. Habt ihr schon mal was damit geschrieben? Also wie kann man sich das
ich habe nur Programme gelesen. Also von der Idee her, man sagt, am Anfang von einem Stück, in einem Akt, kommen ja gewisse Leute auf die Bühne. Das sind dann die Variablen. Dann sagt man halt, ja, es kommt jetzt die Person Romeo und die Person Julia und dann sind es Variablen. Und dann beschimpfen die Leute sich gegenseitig oder loben sich gegenseitig. Dadurch addiert man oder subtrahiert man und je nachdem, welche Adjektive und Adverbien und sowas drin sind, die positiv oder negativ konnotiert sind, wird es dann multipliziert und so.
Cool. Also gut. Ja, also ich kam zu Whitespace dadurch, dass es gibt dieses Portal Sphere Online Judge. Wer kennt das? Okay, einige kennen es. Das ist so ein Online-Portal, wo man Programmieraufgaben drin machen kann. Ich glaube, ich habe das hier schon irgendwo offen. Genau. So ungefähr sieht es aus. Ich melde mich mal an. ich habe Netz, sehr schön. Ja, das sieht dann so aus, dass man Programmierprobleme gestellt bekommt, für die man ein Programm schreiben muss und das wird dann eben automatisch oder automatisiert ausgewertet, ob das Ziel erreicht und in manchen Vorlesungen wird es eben verwendet, um die Übungsaufgaben damit zu prüfen. Also wir haben in theoretischer Informatik, was war das? Egal, und in Kryptologie kann man eben so Gruppen anlegen und da haben wir eben unsere Kryptologie-Übungsaufgaben abgeben können. Und in Kryptologie war es so, dass die Programmiersprache nicht beschränkt war. Also hier dieses Life, the Universe and Everything, das man hier als erstes Problem sieht. Das ist so eine Art Testproblem. Ich zeige mal, wie das aussieht, was man da machen kann. Also man bekommt eine Beschreibung von dem Problem. Ja, irgendeine textuelle Beschreibung, die erklärt, worum es geht. Und in diesem Fall ist es eben, wir wollen per Brute Force Ansatz die Antwort für das Leben, das Universum und allem finden. Und konkret soll man ein Programm schreiben, dass eben, wenn eine Zahl ungleich 42 rauskommt oder eingegeben wird, diese wieder ausgibt und wenn 42 rauskommt, sich das Programm beendet. Und dann gibt es hier immer noch so ein Beispiel, was für Input möglich ist oder wie so ein Input aussieht, nämlich hier verschiedene Zeilen mit jeweils einer Zahl. Und der Output ist eben so, immer wenn es nicht 42 ist, soll das Programm die Zahl einfach wieder ausgeben. Wenn 42 kommt, beendet es sich, deshalb wird die 99 hier nicht mehr ausgegeben. Ja, und so ungefähr sieht es aus. Wir können nochmal anschauen, wie das aussieht, wenn man da was einreicht. Hier kann ich jetzt gleich drauf loscoden. Wir können es eigentlich mal kurz schreiben. Oder wir kopieren was rein. Soll ich schreiben oder reinkopieren? Ich habe das irgendwo vorbereitet. Okay, gut. Dann machen wir mal Java, weil ich das kann. Und da brauchen wir irgendwas, um was einzulesen. Das ist util. Ja. Scanner. Der Scanner ist in util. Die Klasse darf nicht public sein, witzigerweise. Da kommt ein Compile-Fehler. Die muss nicht mehr Main heißen, das war früher mal so. Früher musste die Klasse Main heißen. Dafür durfte sie, glaube ich, Public sein, wenn ich mich richtig erinnere. Nee, egal. Auf jeden Fall. Ja.
Ist das jetzt in Java anders oder ist das nur in diesem
Portal? Das ist in diesem Portal so. Das Portal muss ja irgendwie drauf zugreifen können. Und ja, keine Ahnung. Früher musste die Klasse eben Main heißen. Wahrscheinlich haben sie dann einfach Java Main ausgeführt. Warum sie nicht Public sein darf, das wundert mich jetzt schon irgendwie. Vielleicht war das irgendwie ein Sicherheitsrisiko, keine Ahnung. Da wollten wir hin. Und also so sieht Java immer aus, wenn wir irgendwas starten wollen. Und dann brauchen wir einen Scanner zum Beispiel, um von Standard In zu lesen. Also das ist dieser Input, der wird immer über ein Standard In eingegeben. Und dann nehmen wir hier mal einen Scanner dafür, der das von diesem Standard In liest. Und solange eben dieser Input, also Moment, wir brauchen noch irgendeinen Input, solange dieser Input hier, der vom Scanner kommt, Scan-Punkt, wie heißt das, ich glaube NextInt oder so, kann es sein, solange das eben ungleich 42 ist, da wollen wir das ausgeben und ansonsten hören wir einfach auf. Also so, stimmt es so? Probieren wir es. Müssen wir noch auswählen, was für eine Programmiersprache wir haben wollen. Da gibt es einiges und deshalb kam ich halt auch auf die Idee, hier mal Whitespace zu verwenden. Da ganz unten ist Whitespace und Java gibt es auch irgendwo, Version 6. Und dann können wir mal schauen, was es tut, wenn wir das abgeben. So, ganz oben ist jetzt das, was ich gerade abgeschickt habe. Im Moment wartet es, tut noch nichts. Da wird da irgendwann Compiling dran stehen und irgendwann wird das ausgeführt. Ja, also bei mir ging es vorhin auch so. Ich habe auch einige Skripte ausgeschaltet. Nee, Facebook wollen wir nicht. Also bei mir ging es vorhin. Wir können auch mal noch neu laden. Ja, es dauert ein bisschen lang. Laden wir das mal nochmal. Ne, steht immer noch. Ne, doch. Steht immer noch Waiting drin. Jetzt. Da tut sich was. Jetzt. Compiling. Und Running. So, erster Testfall. Und accepted. Ja, wunderbar. Genau, und dann sieht man eben, grün heißt, es wurde angenommen. Dann haben wir hier noch, wie viel Zeit hat es gebraucht und wie viel Speicher hat es verbraucht. Das ist bei Java natürlich immer von vornherein relativ viel. Also unter 170 kommt man, glaube ich, gar nicht mit Java. Und die Zeiten sind auch nicht so großartig. Hier kann man sich das auf jeden Fall dann anschauen. Und ja, genau. Gibt es Fragen zu dem Portal oder zu sonst irgendwas mittlerweile? Okay. Ja, damit, ja, also da habe ich gesehen, da geht Whitespace. Also habe ich gedacht, wenn wir da Krypto-Übungen in Whitespace abgeben können, dann muss ich das auch mal machen. Und dann habe ich angefangen, das zu lernen. Ja. Also ich habe mich hingesetzt und geschaut, wie macht man sowas, wie geht man an sowas ran. Und alles, oder ja, also ich habe die komplette Whitespace von dieser Webseite gelernt. Die URL ist hier oben, das ist irgendwie auch die erste, wenn man danach sucht. Und was vollkommen reicht eigentlich, um Whitespace zu lernen, ist dieses Whitespace-Tutorial. Ich zoome mal ein bisschen raus, das ist nicht wirklich viel. Das ist also das komplette Whitespace-Tutorial und das hat eigentlich gut gereicht, um dann damit letztendlich diese Übung abgeben zu können. Ich habe ja so anderthalb Tage gebraucht, da ein bisschen reinzukommen. Und was ist Whitespace? Das ist eigentlich ja, so eine Stack-basierte Assembler-Sprache. Ja, also prinzipiell nichts Besonderes, außer dass wir eben nur mit den Zeichen Leerzeichen, Tab und Linefeed programmieren. Falls ich die jetzt irgendwo falls ich die verwende, dann mache ich fürs Leerzeichen, werde ich mal dieses Zeichen verwenden, dann Tab und ein Linefeed, weil das werden wir noch ein paar Mal brauchen. Ja, und dann gibt es einfach Befehle, wie in jeder Assembler-Sprache sonst auch. Wer hat schon mal irgendeinen Assembler programmiert? Okay, sind die meisten, wer nicht? Okay, nicht so viele. Was erzählen wir dazu am besten? Da habe ich jetzt natürlich nicht dran gedacht. Wir schauen uns einfach Whitespace an und daran wird uns das, glaube ich, relativ klar. Stack-basiert habe ich schon gesagt, das ist jetzt nicht unbedingt immer so üblich. Der Stack sagt es, sagt Stack jedem was? Wem sagt es nichts? Na, wir schauen es uns trotzdem nochmal kurz an. Also ein Stack ist ein Speicherbereich, in dem ich nicht irgendwie Adressen habe. Also wenn ich hier irgendwie so einen Bereich habe, wo ich irgendwas drin speichern will. Hier zum Beispiel so verschiedene Felder und da kann ich irgendwie Zahlen oder Buchstaben oder was auch immer drin speichern. Dann kann ich jetzt entweder sagen, ich adressiere jedes von diesen Feldern, habe eben für jedes dieser Felder eine Adresse und kann dann darüber drauf zugreifen. Beziehungsweise bei registerbasierten Sprachen ist es dann eben auch so, dann sind es hier eben Register, auf die kann ich über ihren Namen zugreifen. So ähnlich wie bei Variablen eigentlich. Oder ich habe halt einen Stack und der funktioniert jetzt so, dass ich nur eine Adresse habe, die eben sagt, wo ich mich gerade in diesem Teil befinde. Und wenn ich was Neues da drauf speichere, dann schmeiße ich das einfach da drauf zusätzlich. Ja, wenn ich was Neues reinspeichere, irgendwie, ich möchte da noch irgendwas reinschreiben, dann schreibe ich das einfach drauf. Er schmeißt es einfach auf diesen Stack drauf und verschiebe dann diese Adresse, wo ich mich aktuell befinde. Und das ist natürlich ein bisschen kompliziert, so zu denken, weil wenn ich jetzt irgendwie diese zwei Zahlen, falls hier Zahlen stehen, addieren möchte, dann muss ich halt irgendwie mir merken, wo waren die. Und ja, aber so funktioniert grob das Prinzip. Genau. Normalerweise ist Assembler Maschinencode, aber Whitespace ist eine interpretierte Sprache. Also diese Zeichen, wir haben dann wirklich nur eine Datei, die voll ist mit Leerzeichen, Tabs und Linefeeds. Also Zeilen, Umbrüchen, nicht wirklich. Also es ist Whitespace verwendet tatsächlich nur den Linefeed und ignoriert den Rest. Irgendwie Kommentare kann ich einfach reinschreiben dazwischen. Und alles, was eben nicht diese drei Zeichen sind, wird ignoriert. Deshalb kann ich da auch ganz schön kommentieren oder eben auch beim Zeilenumbruch. Der besteht ja aus Linefeed und dann eben noch diesem Wagenrücklauf. Dieser Wagenrücklauf wird dann auch noch ignoriert. Der Originalinterpreter ist in Haskell geschrieben. Den gibt es auch auf dieser Website hier zum Download. Also gibt es hier diese Download-Section. Und da sieht man ein paar Sachen, die es gibt. Man kann sich die Source von dem Haskell runterladen. Hier Whitespace 02 und 03. Ich habe bisher nur 03 verwendet. Die Website ist auch schon ein bisschen älter. Also hier letztes Update, ganz unten sieht man das hier. Sieht man nicht. Ganz unten, 4. Mai 2004 war das letzte Update, aber das ist uns ja nicht so wichtig. Mittlerweile gibt es noch ein paar mehr Interpreter. Ein Interpreter in Whitespace geschrieben. Natürlich braucht jede Programmiersprache irgendwie einen Compiler oder einen Interpreter, der in der Programmiersprache selber geschrieben ist, also hat das Whitespace auch. Ruby, Perl und ich bin mir sicher, dass es noch viel mehr Projekte gibt, von denen man einfach nicht so viel weiß.
Gibt es inzwischen einen Perl-Interpreter
in Perl? Gibt es einen Perl-Interpreter in Perl? Bestimmt. Okay.
Sowohl Perl sei nicht in Perl geschrieben, als auch in den Betriebssystemen sei nicht in Perl.
Okay.
Also, sonst können alle in Perl
Also eventuell ist Perl noch nicht in Perl, also ein Perl-Interpreter noch. Doch, gibt einen Perl-Interpreter in Perl. Ja, dann ist es wohl schon veraltet. Wir sind hier auf dem neuesten Stand der Technik. Genau. Gehen wir mal weiter. So, wie sieht so ein Whitespace-Programm jetzt mal aus? Jetzt muss ich mal eins finden. Und zwar ein Chaos-Seminar sind wir heute. So ein Hello World, Endung WS, haben sie für Whitespace gewählt. Kann verwechselt werden mit, was gibt es da noch? WS war, egal, auf jeden Fall haben das meine Programme immer verwechselt mit was anderem. Oder ich gebe es erstmal so aus. Sieht man nicht so viel. Ganz oben steht noch was, Moment. Also es gibt noch ein Kommentar oben. Also das, was man lesen kann, sind nicht die Befehle, sondern das ist wirklich nur der Kommentar. Schauen wir es uns mal an. Da sieht es natürlich genauso aus. Wenn ich das jetzt ausführen möchte, dann gebe ich das diesem Whitespace-Interpreter einfach als Parameter an. Der Whitespace-Interpreter hier ist kompiliert zu nativ. Also es gibt diesen GHC und der kompiliert eben Haskell-Code zu nativem Code und damit ist der Whitespace-Compiler kompiliert. Den könnte man auch nochmal interpretieren lassen von dem Haskell-Interpreter. So, was wollten wir? Hello World. Genau. Und es gibt eben aus hier unten Hello World of Spaces, also typisches Hello Welt-Programm. Ja, genau. Wie schon gesagt, es besteht nur aus Leerzeichen, Tabs und Zeilenumbrüchen. Irgendwie jede esoterische Programmiersprache hat irgendwie eine Idee dahinter und die Idee hinter Whitespace waren verschiedene, nämlich zum einen Tinte sparen beim Ausdrucken. Und auf der Website steht auch, es ist ziemlich praktisch für Spione, weil sie können ihr Programm einfach ausdrucken und niemand kann nachweisen, was sie da getan haben. Beziehungsweise man kann Code natürlich, also man kann Whitespace-Code in anderem Code verstecken, in C oder so. Da gibt es auch, weiß nicht, wir haben da mal mit irgendjemandem diskutiert, was man da so machen könnte, irgendwie 5 verschiedene Programmiersprachen in eine Datei packen und dann, je nachdem, wie man sie ausführt, passiert was anderes. Man kann es in einem Buch, in einem Roman kann man das verstecken, weil man sieht es einfach nicht. Es gibt Syntax-Highlighting fürs Whitespace. Der Vim hat es eingebaut. Ich weiß nicht genau, ich mache mal GUI. Also das Menü an, da lässt sich das ein bisschen einfacher einstellen. Sagen wir mal, Whitespace haben wir, das sieht dann folgendermaßen aus. Relativ einfach eigentlich, das kann man nicht wirklich erkennen. Ne? Ich mache mal ein bisschen helleren Hintergrund. Und zwar, was gibt es denn? Default. Aber das müsste doch gehen. Was Dark Blue? Meinst du das besser? Das Syntax. Nee. Doch, das sieht doch gut. Nee, das ist gerade eben mal besser, oder? Dann bleiben wir beim Default. Und wieder einschalten. Wieso geht denn das weg? So, rot sind Leerzeichen, grün sind Tabs. Jetzt muss ich allerdings noch schauen, ob die Tabs auch alle nur eins groß sind, weil normalerweise haben Tabs ja unterschiedliche Breiten. Jetzt setzen wir mal den Tab-Stop auf 1, ja genau. Dann sieht man nämlich auch wirklich, wie viele, oder kann zumindest abschätzen, wie viele Tab-Stops da drin sind. Und das ist jetzt das Hello World-Programm von gerade eben, das hier unten Hello World of Spaces ausgegeben hat. ja, so saß ich dann davor. Also ich habe mir diese Beispieldateien angeschaut, die es auf der Webseite gibt. Und dann habe ich mich gefragt, ja, wie fange ich jetzt an, das zu lernen? Weil irgendwie muss ich mal rangehen. Hat irgendjemand einen Vorschlag, wie man an sowas rangeht? Also Code lesen, so fängt man normalerweise mit der Programmiersprache an, aber, oder meinst du den Interpreter-Code oder was? Den Interpreter-Code oder den, ach so, okay, also hier Vorschlag war, wir lesen den Code des Interpreters, ja, geht natürlich auch, also ich wollte eigentlich den Code der Whitespace-Programmiersprache selber lesen und anhand dessen lernen, das war ein bisschen schwer. Ich habe dann angefangen, hier einfach Kommentare reinzumachen. Und man sieht es auf der Website ganz schön in diesem Tutorial. Die Whitespace-Befehle sind in so grob 5 Kategorien aufgeteilt. Hier irgendwie Befehle, die irgendwas mit dem Stack machen, also irgendwas mit diesem Speicherbereich. Es gibt Rechenoperationen. Wir können auf einen Heap zugreifen. Das ist dann eben ein anderer Speicherbereich, in dem wir über Adressen zugreifen können. Wir haben Flow Control, also Befehle, die den Programmfluss steuern, also irgendwie, ich möchte irgendwie eine Schleife bauen oder sowas, da brauche ich eben dieses Flow Control. Und eine Ausgabe, also für Einlesen von Zahlen oder Zeichen und für Ausgeben von Zahlen oder Zeichen auf dem Bildschirm. Und ja, dann schaut man eben, was für ein Zeichen kommt als erstes. Wir haben hier als erstes so ein Leerzeichen, war rot. Dann schauen wir hier, ja, Leerzeichen ist offensichtlich, irgendwann hat offensichtlich irgendwas mit dem Stack zu tun. Dann schauen wir, was das nächste, also es fängt mit dem Leerzeichen an, schauen, was kommt als nächstes Zeichen. Ist nochmal ein Leerzeichen hier, nochmal ein Leerzeichen, sagt mir hier, wir haben Push-Kommando. Push legt einfach einen Wert auf diesen Stack drauf, und zwar welchen Wert? Den man hier als Parameter angibt, sobald hier Whitespace merkt, ja, das Kommando wurde erkannt, also wir sind bei Space sind wir angekommen, dann folgt nur noch ein Parameter und das sind hier 2 rote, also zwei Leerzeichen, die hier noch folgen. Leerzeichen steht für 1, glaube ich, nee, für 0, genau, für 0, ich kann das auch nochmal anschreiben. Also wenn es um Zahlen geht, dann ist das Leerzeichen die binäre 0. Und das Tab wäre die binäre 1. Und dann lesen wir einfach bis zum Zeilenschluss. Also falls der Befehl einen Parameter entgegennimmt, steht ja hier, ob es Parameter gibt für diesen Befehl oder nicht. Und hier sagen wir eben, dieser Push-Befehl hat eben eine Nummer. Und Parameter werden immer durchs Zeilenende begrenzt. Das heißt, wir haben hier einfach 2 binäre Nullen, die hier als Parameter angegeben werden. Und das macht dann halt nichts anderes als hier 2 binäre Nullen hier drauf zu schreiben und zu sagen, Top of Stack ist jetzt eben hier, das ist die erste Zeile hier. Und dann habe ich hier immer überall reingeschrieben, ja, was passiert da? Ist ein bisschen schwierig zu kommentieren, weil man darf ja keine Leerzeichen in die Kommentare reinmachen. Deshalb muss man die Leerzeichen verwenden, die da schon drin sind. Und das hat mich ziemlich schnell, hatte ich da keine Lust mehr drauf irgendwie. Das hat mich sehr schnell genervt und deshalb habe ich dann angefangen, ein Programm zu schreiben, das diese Whitespace-Programme in Mnemonics umwandelt, also in lesbaren Code. Und ja, ich habe das mal WH-Disassem genannt, also Whitespace Disassembler. Ich weiß, das ist eigentlich nicht ganz passt, dieser Name, aber er klang einfach am schönsten, fand ich. Ja, wie funktioniert das? Ich habe mir angeschaut, diese Website war eigentlich alles was ich dafür verwendet habe, und Whitespace, das zeigt eigentlich relativ schnell, was überhaupt möglich ist. Wir haben hier, wir lesen ein Zeichen und wissen dann, oder ein oder zwei Zeichen und wissen dann grob, was für eine Kategorie vom Befehl wir haben und gehen dann eben weiter runter. Und entsprechend habe ich mir solche Bäume aufgebaut, die das eben lesen. Also wir sehen hier, wenn es mit dem Leerzeichen anfängt, dann weiß ich, ich bin eben in dieser Kategorie von Stack-Befehlen. Die einzige Möglichkeit, oder ich habe jetzt dann nur noch 3 Möglichkeiten, die dann kommen können, nämlich entweder wieder ein Leerzeichen, es kann ein Tab kommen oder es kann eben dieser Zeilenumbruch kommen. Und dann schaue ich einfach in der Kategorie nach, was als nächstes kommt. Hier Stack Manipulation hatten wir. Wenn nochmal ein Leerzeichen kommt, dann sind wir schon fertig. Nämlich an der Stelle, das war dieser Push-Befehl. Push. Wenn ein Tab kommt, dann habe ich hier zwei verschiedene Möglichkeiten. Also Tab hier kommt einmal davor, nämlich dieser Copy-Befehl. Und hier kommt er nochmal vor, Slide and Items. Copy heißt, der Befehl nimmt diesen Parameter, diese Nummer, und geht um diese Nummer, geht er hier in diesem Stack hoch und kopiert hier irgendeinen Eintrag. Also wenn die Nummer hier n ist, dann kopiert er diesen Eintrag auf den on top of Stack, also auf die aktuelle Stelle, falls wir den irgendwie verwenden wollen. Und hier Slide n Items, wenn ich das richtig verstanden habe, dann behält er den aktuellen Eintrag und löscht dann aber n Stück drüber. Bin ich mir nicht mehr ganz sicher, was der getan hat. Für irgendwas braucht man das, aber weiß jemand, was das tut zufällig? Ja, ist auch nicht so wichtig. Aber diese zwei Möglichkeiten habe ich hier. Also wenn ein Tab kommt, dann kann eben anschließend nur noch ein Space oder dieser Umbruch kommen. Und so baut sich das ganze Teil hier dann eben auf. Hier hatten wir diesen Copy-Befehl, Copy, und hier diesen Slide-Befehl. Und falls der Zeilenumbruch kommt, kann danach auch noch ein Leerzeichen oder ein Tab oder ein Line-Feed kommen. Also da jetzt wieder drei Möglichkeiten. Tab hatten wir oder so ein Zeilenumbruch. Und da hatten wir, wenn nach diesem Zeilenumbruch ein Leerzeichen folgt, wird einfach der letzte Eintrag verdoppelt. Also wenn hier 00 steht, wird hier einfach nochmal 00 draufgelegt und das als aktueller Eintrag gesehen. Das brauchen wir deshalb, weil sobald wir irgendwie was damit rechnen mit diesen Einträgen, dann verschwinden die vom Stack. Also die Arithmetik, die nimmt halt irgendwie zwei Parameter vom Stack, rechnet damit was und löscht die von diesem Stack und legt stattdessen das Ergebnis rein. Wenn wir die Zahlen noch brauchen im Nachhinein, dann braucht man eben diesen Duplicate-Befehl. Und das war eben hier ein Feed Space. Beim Tab war Swap, also diese beiden Einträge tauschen. Und als letztes gab es noch den Eintrag, einfach den letzten einfach löschen und ignorieren und wieder zurückgehen zum letzten Stand. Das ist jetzt eben ein Teil, und dann gibt es natürlich noch die beiden anderen. Das ist der Fall, dass es mit dem Leerzeichen anfängt. Dann gibt es natürlich noch den Fall, dass es mit dem Tab anfängt und den Fall, dass es mit einem Zeilenumbruch anfängt, der Befehl. Und entsprechend gibt es dann da weitere solche Bäume, die da rauskommen. Und ich habe noch nie Compilerbau gemacht davor. Auch bisher noch nicht so wirklich, also keine Vorlesung oder so dazu gehört. Wahrscheinlich ist es fürchterlich, was ich getan habe, aber es funktioniert gut. Was ich gemacht habe, ich habe ein Java-Programm geschrieben, das verwendet Hashmaps als Knoten in diesem Baum. Hashmaps deshalb, weil ich dann schnell sagen kann, welches von den nächsten Zeichen kommt als nächstes. Also ich habe praktisch einen Wurzelknoten, und das ist eine Hashmap. Und Hashmap heißt, ich habe die sucht nach, die hat Key-Value-Paare. Also ich habe irgendwie, ich speichere anhand von Namen. Also ich mache mir hier irgendeinen Bezeichner rein. Zum Beispiel, weiß nicht, wenn wir ein Adressbuch bauen, dann nenne ich halt eins Name und speichere dazugehörend eben den Namen von irgendeiner Person. Ja, Klaus meinetwegen. Ja, und dann geht es eben weiter mit, was machen wir, Adresse oder so. Und so weiter und so fort. Und hier habe ich das jetzt eben so gemacht, dass es eben diese drei Werte gibt, nämlich Leerzeichen, Tab und Zeilenumbruch. Das heißt, das Einzige, was ich machen muss, ich muss das nächste Zeichen lesen und einfach in dieser Hashmap nachfragen, wo geht es weiter in diesem Baum. Und deshalb sind alle diese Knoten sind solche Hashmaps. Die schauen dann einfach, wo geht es weiter in diesem Baum. Und so macht sich das praktisch von alleine. Also dieser Knoten schaut dann praktisch von alleine, wo es weitergeht. Und sobald wir unten an dem Befehl angekommen sind, dann gibt er einfach den Befehl aus. Und falls da noch ein Parameter kommt, gibt er noch den Parameter aus. Und das ist ja alles, was wir wollten. Also wir wollten nur, dass eben dieses Programm oder so ein Whitespace-Programm in was Lesbares konvertiert wird. Schauen wir mal an, wie es aussieht, wenn ich das mache. Das müsste hier irgendwo drin sein. Da. Ah, nee, genau, das muss ich da reinpipen. Ja, natürlich. So, wo war das drin? Also das Hello World wollten wir. Und dann kommt nichts Sinnvolles raus, doch. Genau, und dann können wir lesen, was da steht. Nämlich, den ersten Befehl hatten wir uns ja schon angeschaut, das war dieser Push 00 Befehl. Und das ist genau das, was hier passiert. Also er führt eben so einen Push aus, also legt diese binäre 0, dieses 0b für binär, auf den Stack. Anschließend wird nochmal was gepusht, irgendeine Zahl hier. Store, das war so ein Speicher, ist so ein Speicherzugriff. Es wird gespeichert im Heap. Und also es funktioniert so, dass man für diesen Store-Befehl zuerst die Adresse auf den Stack legt und anschließend den Wert, den man speichern möchte. Das heißt, dieser Wert wird an Adresse 0 dann einfach gespeichert durch diesen Store-Befehl. Und was das hier ist, ist einfach rückwärts dieser Satz, der ausgegeben wurde. Dieses Hello to the World of Spaces, das man vorhin gesehen hat. Da werden einfach rückwärts diese Buchstaben in ASCII auf den Stack gelegt. Auf den Stack gelegt und dann weggespeichert und irgendwann dann in einer Schleife ausgegeben. Schleifen funktionieren so, dass man mit dem Befehl mark kann man Labels definieren, also sagen, an dieser Stelle im Programm, das ist einfach nur, da kann man irgendwas reinschreiben, der Parameter ist irgendeine Zahl und wenn ich dann call, nehmen wir mal diese Zahl hier, wenn ich dann so ein call hier oben mit dieser gleichen Zahl aufrufe, dann springt der einfach zu dieser Stelle in das Programm und so kann ich eben verschiedene Sachen machen wie Schleifen oder hier gibt es so ein Branch, dieses Branch Zero, das springt zu diesem Teil des Programms, genau dann, wenn die letzte Operation 0 ergeben hat, dann springe ich dahin und ja, wer Assembler kennt, dem wird es sehr bekannt vorkommen. Genau, wenn auf dem Stack eine 0 liegt, dann springt Branch 0 eben zu diesem Label. Ansonsten geht es hier einfach weiter. Und auf diese Art und Weise wird eben erstmal, werden diese ganzen Buchstaben auf den Speicher gelegt und anschließend auf dem Bildschirm ausgegeben. Jetzt wundert mich allerdings, warum die überhaupt auf dem Bildschirm müssen. Wahrscheinlich, die IO-Operationen, die... Output the character top of stack. Na gut, man könnte es auch kürzer schreiben dann auf der Art und Weise. Aber dann hat man auch gleich noch den Speicherzugriff in diesem Beispielprogramm mit drin. Also ich wäre jetzt nicht den Umweg über den Speicher gegangen, deshalb wundere ich mich gerade. Oder gibt es da irgendeinen Grund dafür? Wahrscheinlich nur, damit man sieht, wie man auf den Speicher zugreift. Okay, was interessiert euch jetzt mehr? Also soll ich dieses Whitespace Disassembler Zeug noch genauer zeigen? Oder falls es jemand sich anschauen möchte, das gibt es auf GitHub. Hier github.com/matu die Adresse und irgendwas funktioniert da nicht. Und dann gibt es hier diesen whdisasm, das ist einfach eine Java-Datei, hier eine Java-Datei mit grob 200 Zeilen, also 250 Zeilen, aber 195 Code-Zeilen und ja, es ist vielleicht ein bisschen schwierig nachzuvollziehen, das zusammenzubauen. Also dieser Teil hier, den man jetzt sieht, der baut einfach diesen Baum hier von unten auf. Ich sage erstmal, welche Kommandos gibt es. Wenn wir dieses Push, sieht man ganz oben am oberen Rand, genau dieses Copy, also das ist genau dieser Baum hier, der wird jetzt eben von oben aufgebaut und zusammengebaut, sodass ich anschließend, wenn ich diese Whitespace-Datei durchgehe, einfach diesen Baum runterlaufen muss und dann eben feststelle, was für ein Befehl steht an der Stelle.
Das True heißt, dass ein Parameter folgt, oder?
Genau, dieses True war die Frage. Das heißt einfach, dass dieser Befehl einen Parameter hat. Das wird dann gebraucht, weil ich ja, wenn ich keinen habe, dann gehe ich einfach zum nächsten Befehl. Und wenn ich einen habe, dann muss ich diesen Parameter natürlich auch ausgeben. Und das passiert hier unten dann in so dieser Process-Funktion. Genau, und wenn man soweit ist, dann kann man anfangen, hier solche Übungsaufgaben in Whitespace abzugeben. Und dieses erste Programm, das wir vorhin schon in Java geschrieben haben, das geht sogar ziemlich nett in Whitespace. Muss ich mal schauen, ob ich das hier zufällig habe. Genau, das Test.ws, das ist die Whitespace. So sah das dann bei mir aus, wenn ich es angefangen habe zu kommentieren. Da habe ich einfach die Kommentare reingeschrieben. Dazwischen ist einfach der Whitespace-Code, den man jetzt natürlich nicht sieht. Und irgendeine Taste klemmt. Ah, nein, das ist das Ding in meiner Tasche hier. Das macht hier. Jetzt hat. Okay. Natürlich. Ich wollte ja Test.ws ausgeben. Okay, das ist das Whitespace-Programm. Und so sehen. Das ist nicht das Test, was wir abgeben wollten, sehe ich. Da müssen wir woanders hin. Da wollte ich hin. Genau, so sieht nämlich einfach dieses Programm aus, das wir vorhin in Java geschrieben haben. Es wird zu Beginn so, ach genau, die andere Richtung habe ich natürlich auch geschrieben. Also der Disassembler der praktisch aus diesem Whitespace-Code lesbaren Code macht, habe ich gebraucht, um das Zeug zu verstehen, und anschließend habe ich es in die andere Richtung auch geschrieben, damit ich nicht Whitespace schreiben muss, weil es halt doch nicht ganz so einfach da den Überblick zu behalten. Da habe ich dann noch so ein paar Sachen eingebaut, wie normalerweise können diese Labels nur Binärzahlen sein. Da habe ich hier noch so eine Pseudo-Funktion markS draus gemacht, die eben auch hier so Strings erlaubt, also Wörter, die ich reinschreiben kann. Und 0x, das wundert mich jetzt gerade, dass es hier ein x ist. Doch, vielleicht geht es sogar. Also offensichtlich kann das sogar Hexzahlen umwandeln.
Also 0 ist eh 0,
oder? Ja, natürlich. Nee, aber hier habe ich die 42, also so wie es aussieht, habe ich ja auch noch eingebaut, dass ich hier in verschiedenen Systemen die Zahlen eben eingeben kann. Einfach der Einfachheit halber. Und dann gibt es Kommentare, die einfach mit zwei Slashes am Ende der Zeile, also der Rest der Zeile wird dann ignoriert. Und ich markiere mir jetzt eben diesen Anfang, dieses Programm mit diesem Label Loop, push dann diese 00 auf den Stack, diese 00, das ist einfach die Adresse, wo dieses ReadNum, also wir wollen ja Zahlen einlesen, schauen, ob die 42 sind, wenn nicht, wollen wir sie ausgeben. Und deshalb dieses ReadNum, das liest und schreibt in den Speicher, und zwar eben an diese Adresse. deshalb muss ich das duplizieren, weil ich das danach nochmal brauche, um dieses um die eingelesene Zahl mit der 42 zu vergleichen. Was ich mache, ich habe dann eben diese eingelesene Zahl. Also wenn als Eingabe 18 kommt, machen wir das wieder hier in dem Stack, also als Eingabe 18 kommt, dann kommt die erstmal in Speicher. Ja, das Retrieve an dieser Stelle hier lädt es aus dem Speicher in den Stack. Also habe ich hier diese 18 dann drinstehen. Dann pushe ich noch die 42 in den Stack, dann steht unter dieser 18 die 42. Dann ziehe ich die beiden Zahlen voneinander ab mit diesem Subtraktionsbefehl. Schaue, ob das Ergebnis 0 ist. Wenn das Ergebnis 0 ist, dann war es offensichtlich die 42. Entsprechend sind wir fertig, müssen nichts mehr ausgeben. Ansonsten geben wir einfach die Zahl aus, die wir vorher gelesen hatten. Genau, und ich habe die hier eben dupliziert, damit es durch diesen Subbefehl nicht verschwindet, sonst könnte ich es hier nicht mehr ausgeben an der Stelle. Und den Teil, den müsste man jetzt eigentlich auch so abgeben können. Schauen wir mal. Also hier sind wir immer noch in dem Programm, jetzt bin ich wieder abgemeldet. Genau. Nee, das kann man natürlich so nicht abgeben, wir müssen natürlich das Kompilierte nehmen. Stimmt, also TestWS war dann das übersetzte Programm. Das ist ein bisschen länger, weil Leerzeichen können ja auch noch zu den Befehlen. Das laden wir jetzt mal hoch. Ah, da ist es schon. Crypto-Test, Whitespace, das ist sie. Und da muss ich noch angeben, dass es Whitespace ist. Check. Und dann schauen wir, was da rauskommt. Heute Mittag war das echt schneller. Also kam das fast sofort. Naja, das macht ja nichts. Wir haben ja Zeit. Und es geht auch nicht mehr so lange. Jetzt. Ha, gleich dran. Waiting. Ja, fertig. Und es braucht deutlich weniger Speicher und es ist auch deutlich schneller als die Java-Implementierung, die wir hatten. Können wir mal draufschauen irgendwo. Genau. Hier kann man anschauen, was ich abgegeben habe für das eine Problem. Das war die zweite Zeile war unsere Java-Lösung von vorhin. Und hier ist unsere Whitespace-Lösung von gerade eben, die überhaupt keine Zeit gebraucht hat diesmal und deutlich weniger Speicher. Genau. Okay, mal schauen, ob ich noch irgendwas machen wollte. Nö, fertig. Okay, gibt es noch irgendwelche Fragen? Gibt es noch irgendwas? Sollen wir noch irgendwas schreiben in Whitespace? Ja? Nein. Dir ist im Code ein Fehler aufgefallen. In welchem?
In deinem Java-Decompiler.
Moment, wo wollten wir hin?
Der kommt nicht mit Kommentaren innerhalb von Zahleneingaben zurecht.
Der kommt nicht mit Comment. Was? Moment, du kriegst jetzt das Mikro, falls es noch funktioniert. Und dann können wir uns unterhalten.
Beim Disassemblieren von binär kodierten Zahlen in Leer und Tab. Da hast du, der ist nicht, wenn da jemand Kommentare reingeschrieben hat, genau mitten in die Zahl rein.
Nö, das geht. Wir können es ausprobieren. Also wir haben jetzt hier dieses Programm hier, TestWS, und da war ja das erste, war ja hier, Moment, ach, jetzt sieht man es wieder so blöd, Moment, ich habe noch die alte, hier, genau. Also meinst du, wenn ich hier jetzt noch einen Kommentar meine reinschreibe, ja? Das war ja ein Parameter, also sowas. Okay, was war das für eine Datei nochmal? Genau, da gehen wir da mal hin. Ich habe es gespeichert. Das war, glaube ich, diese hier, ne? Genau, da ist es, wo wir das FUBAR reingeschrieben haben. Und das wollen wir jetzt. So, funktioniert. Ja, was es macht, ich kann mal kurz schauen. Es ist schon eine Weile her, dass ich das geschrieben habe, aber das ist eigentlich relativ einfach, das zu ignorieren. Was ich hier nämlich mache, ich ignoriere auch alles, was kein Whitespace ist, beim Einlesen. Also genau, das holt sich einfach das nächste Zeichen, das Whitespace ist. Und in dieser While-Schleife ignoriere ich den Rest. Deshalb funktioniert das. Ja. Genau. Mehr habe ich leider nicht abgegeben, außer dieser Test. Also diese Testaufgabe, die war auch Teil eben unserer Krypto-Abgaben und das war die einzige leider, die ich bisher so abgegeben habe, weil man braucht natürlich noch ein paar mehr Funktionen, wenn man irgendwie mehr machen will, weil das sonst sehr unangenehm wird. Ich habe dann angefangen, so eine kleine Bibliothek zu schreiben in Whitespace mit Funktionen, die irgendwie String-Manipulation und so ermöglichen sollen. Da bin ich aber nicht so weit gekommen, da hatte ich einfach keine Zeit mehr, mich drum zu kümmern. Und der Sinn dieser Sache ist natürlich auch, ja, kann man drüber diskutieren, keine Ahnung, hier so ein Readline-Befehl, der von hier bis hier geht. Der Rest ist nur zum Test. Also falls die Datei so ausgeführt wird, dann wird einfach so eine Testfunktion hier unten ausgeführt, die diese Readline-Funktion testet. Und ansonsten soll das ja einfach eine ganze Zeile einlesen, weil mit den Whitespace-Befehlen normal kann man nur einzelne Zeichen oder Zahlen einlesen. Übrigens, was ganz interessant ist, Zahlen können beliebig lang sein. Also diese Binärzahl, die ist nicht beschränkt auf irgendwas. Man kann da beliebig lange Zahlen einlesen. Ich nehme an, dass es an Haskell liegt, oder? Haskell-Experte? Ja, kann das Haskell auch? Gibt es irgendwie Typen in Haskell? Oder wie waren das? Okay, also in Haskell gibt es Int und Integer und eins von beiden kann wohl beliebig lang sein, hängt vom Speicher ab, so ist es bei Whitespace natürlich auch. Genau, Integer. Aber das finde ich eigentlich ganz cool, also dass es geht, wir können hier einfach beliebig lange Zahlen drin haben, müssen uns nicht drum kümmern, wie das ist. Binärzahl heißt, wir haben das ist einfach eine Zahl binär kodiert und negative Zahlen beginnen einfach mit einer 1, positive mit einer 0. Deshalb schreibe ich hier auch so ein, nee Moment, das ist 0a, das war was anderes. Aber deshalb schreibe ich hier eben eine 0,1 drauf und nicht nur eine 1. Das ist nicht das Zweierkomplement, das ist wirklich nur, die Zahl wird halt negativ gemacht, wenn ich eine 1 davor schreibe. Ja.
Irgendwie, wenn es disassembliert ist, dann erinnert mich die Sprache extrem an Forth. Da gibt es auch okay.
Ich wiederhole es nochmal kurz. Also du hast gemeint, dich erinnert es diese Mnemonics stark an Forth, nämlich dass es Heap und Stack gibt. Und die Frage war, wie man eine Funktion definiert. Meinst du? Also, Funktionen definieren ist eigentlich, geht eigentlich nur über diese Labels, also durch dieses Mark, diesen Mark-Befehl. Und den kann ich dann eben aufrufen durch so einen Call, falls der irgendwo call ich doch bestimmt. Hier genau. Hier call ich eben diesen Readline. Call heißt, der einzige Unterschied ist das springt nicht nur einfach hin, sondern merkt sich halt, wo ist er gewesen im Programm. Und wenn ich hier so einen Return ausführe, dann springt er eben wieder zurück an der Stelle, wo ich es aufgerufen habe. Aber mehr geht da nicht. Nicht, dass ich wüsste. Nee, nicht, dass ich wüsste. Glaube ich nicht. Okay. Ja, ich glaube, dann war es das wahrscheinlich für heute. Freut mich, dass so viele da waren. Vielleicht witzig. Ich hoffe, das hat euch irgendwie ein bisschen gefallen zumindest. Falls ihr sonst noch irgendwas wissen wollt, gerne jetzt oder später beim Essen oder wie auch immer. Ansonsten, nächstes Chaos-Seminar wird was für ein Thema sein? Das können wir uns noch kurz anschauen. ulmccc.de ist dann natürlich immer die Adresse, um nachzuschauen. Die nächsten Chaos-Seminare sind ganz gut geplant, finde ich. Also gibt es einige interessante Sachen. Das ist heute. Nee, unbestätigt. Genau, das hätte heute sein sollen statt mir. Konzepte und Ansätze nebenläufiger Programmierung. Das wird bestimmt noch nachgeholt. Die beiden hatten einfach keine Zeit dafür. Da freue ich mich aber schon drauf, das mal zu sehen. Ah, nächsten Monat ist Film mit OpenBSD dran. Das wird auch groß. Wir müssen das Fragezeichen da gleich mal wegmachen nachher. Und das hier unten hat sich dann erledigt. Gut. Ja, Nico sollte auch mal wieder einen Vortrag halten. Ich schaue mal hier runter. Ich glaube, da steht nämlich auch noch was mit Nico drin. Hier steht Nico drin mit 2201 Fragezeichen. Ich glaube, das hast du 2009 oder so schon eingetragen, oder? Kann das sein? Ja, da kommt noch mal einer zu X509. Ja, hier, Hannes sehe ich hier auch noch im Vortrag, ja? Wann kommt? Das wird doch jetzt. Genau. Nee, also nächsten Chaos-Seminare wird es auf jeden Fall geben. Falls sonst jemand Lust hat, ein Seminar zu halten, natürlich gerne. Also die meisten sehen wir eh öfter. Und ansonsten halt einfach, weiß nicht, irgendjemand ansprechen, eine Mail schreiben oder sich im Wiki anmelden und dann sich beschweren, falls man da keinen Schreibzugriff drauf hat. Okay, ich würde sagen, wir beenden das für heute. Ich habe genug gequatscht. Danke, dass ihr da wart und bis zum nächsten Chaos-Seminar.